Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ritti, hier ist Dr. Leo. Was ist Ihnen passiert? In dem Augenblick sehe ich es. Trotz des Dämmerlichts kann ich es sofort erkennen. Aus meiner täglichen Routine heraus ist mein Blick auf das Instrumentenbord gefallen und da liegt sie, eine Spritze, aus ihrer Verpackung geholt, benutzt. An der Spitze glitzert ein Tropfen Betäubungsflüssigkeit. Oh mein Gott! Dankeschön, herzlichen Dank. Auch Killer haben Karies. Jetzt um die Ecke, wenn Sie noch Lust haben, mit mir zu plaudern. Oder am Emmon-Stand gleich einen Gang weiter. Schöne Zeit noch auf der Buchmesse. Danke.
Alles klar. Hallo, hallo. Hallo, guten Morgen. Es geht gleich weiter. Wir haben heute hier Ingra Wieland mitgebracht. Ich bin vom Burgenwelt Verlag und Ingra Wieland hat im Burgenwelt Verlag inzwischen 2 historische Romane veröffentlicht, die sie uns heute vorstellen wird. Das sind historische Thriller. Der Tanz der Schäfflerin und das Schicksal der Schäfflerin. Und da erfahren Sie gleich ein bisschen mehr. Und im Anschluss haben Sie, wie Sie das schon kennen, auch die Gelegenheit, kurz ein paar Worte mit Frau Wieland zu wechseln, vielleicht auch Fragen zu stellen, das Buch zu erwerben. Und sonst, wir als Verlag sind natürlich auch den Rest der Zeit noch da und sind in der Halle 2 am Stand 318. Da finden Sie uns dann auch, da finden Sie auch immer mal wieder Ingra Wieland. Insofern, ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß und dann auch noch eine schöne Restmesse.
Ja, guten Morgen. Ich kann mein Buch leider nicht auswendig wie die Kollegin vor mir. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich möchte Ihnen heute etwas aus dem alten München erzählen. Es geht um eine junge Frau, die ist 1636, lebt sie in München. Das ist damals eine Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern, also deutlich kleiner als heute. Und Sie fragen sich vielleicht das Schicksal der Schäfflerin. Was ist eine Schäfflerin? Das weiß nicht jeder. Schäffler sind Fassmacher und im Mittelalter gab es keine Kisten, keine Plastiktüten und alles wurde in Fässern aufbewahrt, transportiert. Ja, und somit waren die Fassmacher ein ehrbarer Beruf und hatten sehr viel zu tun. Und München ist ja auch die Stadt des Bieres, also auch heute noch, wenn Sie mal beim Oktoberfest sind, werden Fässer immer noch gebraucht. Und es gibt tatsächlich auch noch eine letzte Fassmacherei, die mir bei der Recherche zu meinem Buch sehr viel geholfen hat. Ich lese Ihnen jetzt eine Szene, in der Sie Jakoba, die junge Protagonistin, kennenlernen. Jakoba saß auf dem Rand ihrer Bettstatt und schaute Silvester beim Ankleiden zu. Wehmütig betrachtete sie, wie er Hose und Hemd anlegte, Mit festem Griff den Schurzband, vergeblich versuchte er, den Knopf an seinem Ärmel zu schließen. Anlässlich des feierlichen Ereignisses hatte er es sich nicht nehmen lassen, auf dem Krämermarkt ein nagelneues Hemd zu erstehen. »Hilfst du mir?« Bittend streckte er den Arm in ihre Richtung. Mürrisch musterte Jakoba Hemd und Holzknopf. »Aber tanzen kannst du schon selbst!« Es klang bissiger, als sie es gewollt hatte. Ein Schatten legte sich auf Silvesters Gesicht. »Willst du mir vorhalten, dass ich meiner Pflicht als Schäfflergeselle nachkomme? Hätte ich dir zuliebe auf den Tanz zu Ehren des Thronfolgers verzichten sollen?« »Natürlich nicht«, schnappte Jakoba. Sie senkte das Kinn und fingerte an dem Knopf herum. Sie wollte vermeiden, ihn sehen zu lassen, dass sich ihre Augen mit Tränen gefüllt hatten und drohten überzulaufen. Es war ihr, als stünde plötzlich eine Mauer zwischen ihnen. »Was ist es, was dich umtreibt?« Silvester zog sie an sich. Zuerst sträubte sich Jakoba, dann gab sie nach, ließ sich gegen ihn sinken und legte den Kopf an seine Schulter. »Es ist so ungerecht. Die schönen Sachen sind immer nur für euch Männer.« Die seit Wochen aufgestauten Gefühle bahnten sich ihren Weg, die Worte sprangen aus ihrem Mund, ohne dass sie es verhindern konnte. »Weißt du eigentlich, wie unendlich eintönig es ist, den ganzen Tag im Haus zu sein, zu putzen, zu kochen und dein Kind zu versorgen?« »Mein Kind?« Jakoba kniff die Lippen zusammen, sie verstand sich selbst nicht mehr. Sie war glücklich über Annie und darüber, eine Familie und einen eigenen Hausstand zu haben. Und trotzdem, manchmal vermisste sie ihr altes Leben. Es fehlten ihr die Zeiten, in denen sie in ihrer Kammer im Haus des Vaters Tag geträumt oder gezeichnet hatte. Es fehlten ihr die kostbaren Augenblicke, wenn sie an der Stadtmauer gesessen und über die Isar geschaut hatte, die sich als ein grün-blaues Band mit ihren unzähligen Seitenarmen an der Stadt vorbeischlängelte. Silvester strich ihr liebevoll über den Rücken. »Lass uns zur Residenz gehen. Es ist ein glücklicher Tag für das Kurfürstenpaar. Die Feststimmung wird dir die düsteren Gedanken vertreiben.« Mit einem Seufzer löste sich Jakoba von ihm. Vielleicht hatte er recht. Silvester schien seinen Platz im Leben gefunden zu haben. Er war glücklich, in der Schäfflerei zu arbeiten. Bald schon würde er sein Meisterstück abliefern. So innerlich zerrissen, wie er gewesen war, als sie ihn damals auf ihrer Flucht vor der Stadtwache kennengelernt hatte, so ausgeglichen war er nun. Die Nächte, in denen er schreiend aus dem Schlaf fuhr, weil ihn Albträume plagten, in denen Dom Capitular Viguleus von Treuchtlin heimsuchte, waren selten geworden. Mit ihrer Heirat hatte der Fürsprache seines Paten, der dem Inneren Rat angehörte, das Bürgerrecht Münchens erhalten. Dafür hatte er laut dem Gesetz das vollständige Glaubensbekenntnis ablegen müssen, wie es in der päpstlichen Bulle niedergeschrieben stand. Lange Gespräche mit Pater Martin waren notwendig gewesen, bis Silvester reinen Herzens seinen Frieden mit Gott und der Kirche schließen konnte. Nur sie, Jakoba, fand dauerhaft keine Ruhe, konnte nie zufrieden sein mit dem, was sie hatte. Verstimmt knotete sie das Tragetuch für Annie um die Schultern und hob das Kind aus der Wiege. Annie streckte ihr fröhlich quietschend die Ärmchen entgegen, Jakoba legte sie sorgsam in das Tuch und zog ihren gefütterten Umhang darüber. Als sie auf den Flur traten, kam Lene aus ihrer Kammer. Unter ihren Augen lagen dunkle Schatten. Sie wirkte übernächtigt und ungewöhnlich angespannt. Jakoba warf ihr einen fragenden Blick zu, aber Lene nickte nur wortlos und ging die Stiege hinunter. Im Hof wartete bereits Jakobas Vater mit einigen Schäfflergesellen. Die frisch gebundenen Buchsbögen, die an der Wand lehnten, verströmten den Duft des vergangenen Sommers. Die Schäffler hatten sich auf die letzten Tage für die Geburt des Prinzen vorbereitet, die Festgewänder hervorgeholt und instand gesetzt, die Bögen gebunden und Tanzschritte geübt. Der scharfe Wind, der gestern durch die Gassen gefegt war, hatte sich in eine sanfte Brise verwandelt, die Herbstlaub über den Hof trieb, es spielerisch anhob und wieder sinken ließ. Ein Tag wie gemacht für den Tanz, der das Leben feierte. Also Sie hören, Jakoba ist unzufrieden und das liegt zum Teil daran, dass sie selbst einmal verbotenerweise bei diesem Schäffler-Tanz mitgetanzt hat. Das war ein Tanz, oder ist es auch heute noch, der nur für Männer gedacht ist, nur für die Schäffler-Gesellen. Sie hat sich eingeschmuggelt und hat es bitter bezahlt mit Kerker, Folter und beinahe auch dem Tod. Nun ziehen die Schäffler zur Liebfrauenkirche, um einer Messe beizuwohnen, die dem Thronfolger, dem der Herzog Maximilian geboren wurde, zu Ehren gefeiert wird. Eifersucht nagte an Jakobas Herz. Wie gerne hätte sie noch einmal einen Buchsbogen getragen, den Beifall der Leute genossen, im ganzen Körper das Prickeln der Aufregung vor dem Tanz gespürt. Stattdessen musste sie sich damit abfinden, nur ein Anhängsel zu sein, eine Zuschauerin unter vielen. Lene ging neben ihr, noch immer merkwürdig schweigsam. Trotz allen Verdrusses konnte Jakoba ihre Neugier nicht mehr bezähmen. Was ist geschehen? Lene sah starr geradeaus. Die Geburt war schwer, ich hätte früher dort sein müssen. Die Kurfürstin hat von der Anstrengung ihre Stimme verloren und ist sehr geschwächt. Jakoba blieb stehen und packte Lenes Handgelenk. Was sagst du da? Wird sie wieder genesen? Ist das Kind gesund? Lene blickte sie müde an. Über ihren grauen Augen lag ein Schleier. Der Prinz ist wohl auf. Ich habe der Kurfürstin einen Aufguss aus Huflattich und Odermenning gemacht. Aber ich fürchte, das reicht nicht aus. Ich brauche Styrax-Balsam oder wenigstens Lerchenpechsalbe, sie seufzte. Die Leibärzte werden mir mit der größten Freude die Schuld am Zustand der Kurfürstin in die Schuhe schieben. Jakoba sah Lene entsetzt an. Sie wussten beide, was das bedeuten konnte. Jakoba spürte ein seltsames Ziehen tief in ihrer Brust. Es fühlte sich an, als wäre sie innerlich wund. Die Erinnerung an ihre Verhaftung und die Zeit im Kerker flackerte erneut auf. Sie schüttelte den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Sie beeilten sich, zum Festzug aufzuschließen. Die Vordersten hatten bereits die Frauenkirche erreicht. Die umliegenden Häuser drängten sich dicht um den Ziegelbau mit den beiden Türmen, die majestätisch in den Himmel ragten. Die Schäffler lehnten ihre Bögen an die Kirchenmauer und betraten die Kirche durch die mächtigen Flügeltüren des Hauptportals. Die steinernen Figuren der Maria mit dem Kind und des Schmerzensmannes blickten herab auf eine Büßerin im Hemd. Die Frau stand im Brechen, mit entblößten Armen, in der einen Hand eine Kerze, in der anderen eine Rute, bewacht von einem grimmig blickenden Büttel. Ehebrecherinnen und Frauen, die sich mit Priestern eingelassen hatten, mussten diese Behandlung über sich ergehen lassen. Jakoba spürte tiefes Mitleid mit der Sünderin. Sie wusste nur zu gut, wie es sich anfühlte, den Gaffern ausgesetzt zu sein, bespuckt und verhöhnt zu werden. Die Bürger Münchens strömten herbei, um Gott für die Geburt des fürstlichen Kindes zu danken und für sein Wohl zu beten. So manch einer mochte hoffen, dass das Kind zu einem gnädigeren Regenten Bayerns heranwachsen würde, als es sein Vater war. Jakoba schlang schützend die Arme um Anni, als sie eine Patrizierin im Gedränge anrempelte. Die Frau hatte den Festtag genutzt, die strenge Kleidervorschrift des Kurfürsten ein wenig lockerer zu nehmen. Sie war reich mit Geschmeide behängt, ihre dunkelgrüne Brokatjacke mit blitzenden Silberknöpfen verziert, an ihren Schuhen glänzten nagelneue Schnallen. Die Haube war aus teuerstem Brokatsamt gefertigt. Jakoba, die sich nach den Regeln der Gewerbsleute zu kleiden hatte, blickte an ihrem grauen Rock hinab, den nur eine schlichte schwarze Borte am Saum zierte. Dazu trug sie ein einfaches Mieder mit Holzknöpfen unter ihrem wollenen Umhang. Zu gerne hätte sie wenigstens den roten Samtbeutel von Zeit zu Zeit getragen, das einzige Andenken an ihre Mutter, das ihr geblieben war. Die Frau drängte sich ohne Entschuldigung an Jakoba vorbei zum Seitenaltar der Dreikönigskapelle, eine Stiftung der hoch angesehenen Familie Barth. Jakoba stellte fest, dass Elene im Gedränge verloren hatte und schlüpfte auf eine der hölzernen Bänke im Mittelschiff der Kirche. Die Messdiener zogen bereits ein, die Weihrauchgefäße zum Klang des Gesanges der Mönche schwenkend. Der Priester, nicht der weltlichen Ordnung unterworfen, war zur Feier des Tages in ein kostbares Ornat gehüllt. Die Säume aus Brokat, die Stola mit Juwelen verziert, die im Licht der Bienenwachskerzen funkelten und Regenbogenpunkte an die weißgekalkten Wände sprenkelten. Jakoba genoss die feierliche Atmosphäre, den Duft des Weihrauchs und des Bienenwachses, das warme Flackern der Kerzen am Altar. Zwischen den Köpfen erhaschte sie einen Blick auf ein Gemälde, das die Aufnahme Marias in den Himmel darstellte. Inmitten der Engel empfing Christus seine Mutter. Die Orgel begann zu spielen. Die Klänge des Kyrie Eleison erklangen und schwangen sich hinauf zum Sternengewölbe der Kirche. Jakoba kniete nieder und betete inbrünstig um die Genesung der Kurfürstin. Ja, Jakoba liebt also diesen traditionellen Tanz der Fassmacher. Es ist ihre Faszination. Sie versucht, diese Figuren sich zu merken, einzuprägen, sodass sie sie alle aufzeichnen kann und für die Nachwelt bewahren. Und diesen Tanz gibt es übrigens auch heute noch. Alle 7 Jahre wird er aufgeführt von der Münchner Schäfflerzunft. Also wenn Sie mal nach München kommen, in der Zeit zwischen Drei Könige und dem Aschermittwoch, tanzen die Schäffler an vielen offiziellen Plätzen und jede Firma, die zum Beispiel den Segen für ihr Unternehmen möchte, bestellt sich die Schäffler und die tanzen dann diesen Tanz, den ich Ihnen jetzt gleich beschreiben werde. Wie jedes Mal ließ sich Jakoba völlig in den Bann des Tanzes der Fassmacher ziehen. Mitten auf dem Marktplatz boten die Gesellen auf Wunsch des Kurfürsten für die Münchner Bürger den uralten Tanz dar, der von Lebensmut, Gemeinschaft, Frohsinn und Neuanfang erzählte. Welcher Tanz könnte passender anlässlich einer Geburt sein als dieser? Die schwere Zunftfahne wehte in der Novemberluft, der Nachmittag war deutlich kühler geworden. Die Musik begann und der Tanz nahm seinen Lauf. Während die Männer mit feierlichem Ernst die komplizierten Figuren tanzten, versuchte Jakoba, sich jeden Wechsel und jede Figur einzuprägen. Die Gesellen, denen der Tanz vorbehalten war, hatten sich zu einem Kreis aufgestellt. Nun trat jeder zweite Tänzer feierlich 2 Schritte vor. In ihrer Vorstellung befand sich Jakoba unter den Tänzern. Sie tanzte an ihrem Nebenmann vorbei, begab sich dann zurück auf ihren ursprünglichen Platz. Der nächste Geselle tat es ihr nach. Jedoch bewegte er sich in die entgegengesetzte Richtung. Jakoba liebte das geschmeidige Gleiten der Tanzfigur der Schlange. Als nächstes war die Laube an der Reihe. Jakoba heftete ihren Blick beschwörend auf die Tänzer, als könnte sie sie dadurch bei der schwierigen Figur unterstützen. Sie merkte belustigt über sich selbst, dass sie die Augenbrauen anstelle der Buchsbögen hob, die die Männer nun in die Luft stemmten. Alles verlief reibungslos, kein Bogen blieb an einem anderen hängen, niemand verpasste seinen Einsatz. Die wunderschöne Figur wurde vollendet getanzt und die Leute jubelten und klatschten begeistert. Die Schäffler trennten sich und bildeten nun 4 Gruppen. Das Kreuz wurde getanzt. Die Durchhupfer bekamen angemessenen Beifall und Jakoba bereitete sich innerlich auf die Krone vor, die, wie sie fand, schönste und eindrucksvollste Figur des Tanzes und seit jeher eine Ehrung der Fürsten der Stadt. Die Gesellen bildeten 2 Kreise und stemmten die Bögen in die Höhe. Erneut brandete eine Woge des Beifalls auf. Nun waren die 4 kleinen Kreise an der Reihe, dann kam das Wechseln. Während dieser Figur schwangen die Gesellen kraftvoll die Bögen gegeneinander. Jakoba sah aus dem Augenwinkel, dass der Reifenschwinger sich bereit machte und das mitgebrachte Fass aufgestellt wurde. Sie verschlang die letzten Tanzfiguren mit den Augen, lebte jeden Schritt mit und kehrte erst in die Wirklichkeit zurück, als der Reifenschwinger seinen Reifen sicher und behende durch die Luft wirbelte. Ja, sie würde einen großen Teil des Ablaufs wiedergeben können, sie war sich sicher. Die Leute um sie herum begannen vor Begeisterung laut zu johlen und im Takt in die Hände zu klatschen. Hauchfeiner Nebel senkte sich langsam mit der einbrechenden Dämmerung über die Stadt. Aber Jakoba wollte noch nicht heim. »Lass uns zum Petersbergl gehen«, bat sie und zog Lene mit ins Pfaffengessel, ohne ihre Zustimmung abzuwarten. Im Schutze der Mauern der Peterskirche hatten Zuckerbäcker, Pantoffelmacher, Tandler und Kistler ihre Stände aufgebaut. Jakoba zog es zu einem Stand der Federkiele, Pinsel aus Marder und Eichhörnchenhaar, Papier, Gummiarabikum und dunkel schimmernde Tinte verkaufte. Sie strich sehnsüchtig mit der Hand über einen Stapel Papier. Das könnte sie gut gebrauchen. Jedoch überstieg der Preis bei weitem ihre Möglichkeiten. Stattdessen erstanden sie ein paar süße Pasteten mit Rosinen und Nüssen. Sie hatte gerade den letzten Bissen in den Mund gestopft und ließ Anni etwas kleben gebliebenen Honig von ihrem Finger saugen, als ein schriller Schrei ertönte. Jakoba stellten sich die Härchen im Nacken auf. Hastig wischte sie ihre Finger an der Schürze ab. »Es kommt von da drüben, lass uns nachsehen.« Schnellen Schrittes ging sie in Richtung Rossschwemme, Lene dicht an ihrer Seite. Von überall her kamen Leute angerannt, Entsetzensschreie ertönten. »Eine Leiche! An der Bäckerschnelle liegt eine Leiche!« rief ein Fleischhackerlehrling, der ihnen entgegengerannt kam. »Ich hol den Viertelshauptmann!« Jakoba und Lene erreichten die Bäckerschnelle. Der Käfig, in den Bäcker gesetzt wurden, die mangelhaftes oder verdorbenes Brot verkauften, um dann unter dem Jubel der Betrogenen unter Wasser getaucht und wieder hochgeschnellt zu werden, baumelte leer hoch oben am Flaschenzug. Jakobas Blick fiel auf die Rossschwemme. Am Fuß der Rampe, die in den Bach führte, schwamm ein menschlicher Körper auf dem Bauch im Wasser. Der Leichnam hatte sich im Geländer verfangen. Die Arme trieben im Wasser, die bleichen Hände ausgestreckt, als wollten sie nach etwas greifen, als versuchten sie, das vergangene Leben festzuhalten. Jakoba spürte Übelkeit aufsteigen. Sie griff nach Lenes Handgelenk. »Um Himmels Willen, Lene, es ist ein Kind!« Immer mehr Menschen versammelten sich um die Rossschwemme. Ein Wirtssohn, der das Pferd eines Gastes hatte drängen wollen, war auf die Leiche gestoßen. Aschfahl und am ganzen Körper bebend stand der Junge neben dem Ross. »Lasst mich durch, Leute, Herrschaftszeiten, lasst mich vorbei!« Der Viertelshauptmann des Angerviertels, Wolf Vordermeier, drängte sich durch die gaffende Menge. Zwei Männer in der Uniform der Stadtwache folgten ihm. Keiner der Zuschauer wollte weichen, um nichts von dem Geschehen zu verpassen. »Holt die Leiche aus dem Wasser!« wies Vordermeier die Wachen an und wartete mit verschränkten Armen. Wolf Vordermeier war ein gut aussehender Mann und hatte den Ruf, sich nicht gerne die Hände schmutzig zu machen. Die beiden Männer stiegen die Rampe hinunter und hantierten umständlich an dem Körper. Einer glitt auf dem glitschigen Balken aus und rutschte ins Wasser. Fluchend mühte er sich unter dem Spott der Umstehenden wieder auf die Füße. Schließlich hatten die Männer die Leiche geborgen und legten sie vor dem Hauptmann ab. Ein Raunen ging durch die Menge. Der tote Junge trug die Kleidung eines Pagen. Auf dem Kragen seines Wamses war ein Wappen eingestickt. Das Gesicht des Kindes zeigte den Ausdruck blanker Qual. Seine schulterlangen Haare lagen wie kleine rote Schlangen, die vor dem Elend davonkriechen wurden, auf dem Pflaster. In der Kehle des Knaben klaffte ein tiefer Schnitt. Jakoba schnappte nach Luft. »Armer kleiner Kerl, holt eine Trage und bringt den Toten ins Heiliggeistspital.« Als der kindliche Leichnam auf die Bahre gelegt worden war, traten die Menschen schweigend zurück und bildeten eine Gasse. Jakoba, eng an Lene gedrückt, sah den Trägern erschüttert nach. Die heitere Stimmung des Festtages war zerstört. Dunkelheit senkte sich über die Stadt und über Jakobas Herz. Wortlos vor Entsetzen gingen sie nach Hause. Ja, es ist also in dem schönen München ein Mord geschehen und es werden weitere folgen. Und Jakoba hat die Leiche erkannt und damit die Aufmerksamkeit von dem Viertelshauptmann auf sich gezogen. Auch das wird später im Buch noch eine große und schwerwiegende Rolle für Jakoba spielen. Jakoba ist beunruhigt, sie ist selbst Mutter und war in dieser bedrohlichen Situation, an die sie sich natürlich erinnert in dieser Szene. Und in der folgenden Szene erfährt sie zu allem Überfluss von einem befreundeten Jesuitenpater, dass ihre Freundin Lene auch bedroht wird. Jakoba hat beschlossen, zu der Beerdigung des toten Jungen zum Heiliggeistspital zu gehen. Jakoba beschleunigte ihre Schritte und schloss zu dem traurigen Zug auf. Annie hob den Kopf, äugte neugierig aus dem Tuch und prabbelte vor sich hin. Pater Martin strebte gemessenen Schrittes auf ein frisch ausgehobenes Grab zu. Die Messknaben postierten sich rechts und links von ihm, gelangweilt die Weihrauchgefäße schwenkend. Der Rauch vermischte sich mit den Nebelfetzen. Die Schwaden strudelten tief über die Grabsteine hinweg, bevor sie sich im Nichts verloren. Ein magerer Hund trabte über den Gottesacker herbei, beschnüffelte den Karren, pisste ihn an und trottete dann weiter. Der Mönch löste den Strick, der den Sarg auf dem Karren festgehalten hatte, und ließ die grob gezimmerte Kiste auf die bereitliegenden Seile neben das Erdloch rutschen. Der Pater legte sein Gebetbuch auf einem Grabstein ab und packte mit an. Gemeinsam ließen sie den kleinen Sarg in die feuchtkrümelige Erde hinuntergleiten. Jakoba trat neben das Grab. Tränen traten ihr in die Augen, als sie in den Sinn kam, dass dieser Junge eine Mutter gehabt hatte. Eine Mutter, die in der Ferne weilte und nicht ahnte, dass ihr Kind nicht mehr am Leben war, sondern brutal aufgeschlitzt und wie ein Stück Unrat ins schmutzige Wasser der Stadtbäche versenkt wurde. »Bedenke, dass du Staub bist, und zu Staub kehrst du zurück«, ertönte die klare Stimme des Paters und holte Jakoba aus ihren trübseligen Gedanken. Er setzte den Fuß auf den Spaten, stieß ihn in den Erdhaufen. Mit einer müden Bewegung kippte er ein paar Erdklumpen auf den Sarg, bekreuzigte sich. »Amen«, fiel Jakoba mit dumpfer Stimme ein und wünschte sich nichts mehr, als dem ermordeten Knaben irgendeinen Trost spenden zu können. Befremdlicherweise fühlte sie beinahe denselben Schmerz über den Tod des unbekannten Kindes, den sie immer wieder über den Verlust von dem toten weißen Mädchen spürte. Der Pater kam zu ihr herüber, während der Mönch begann, das Grab zuzuschaufeln und die Messknaben sich gegenseitig schubsend und knuffend in Richtung Spital trollten. »Jakoba, Gott zum Gruße, was tust du hier? Welcher Teufel schlitzt einem unschuldigen Kind die Kehle auf und wirft es wie einen wurmstichigen Apfel ins Wasser?« Sie hatte ihre Stimme kaum unter Kontrolle. Der Pater breitete die Arme aus und ließ sie mutlos herabsinken. Für einen Moment ähnelte er einer traurigen Saatkrähe. Das hat keinen weiter interessiert. Der Junge war aus dem Gefolge des Markgrafen, ein Gast des Kurfürsten. »Wer weiß, in welches Wespennest man bei Nachforschungen stechen würde«, versetzte er bitter. »Die hohen Herren sind schnell einmal mit dem Dolch bei der Hand, wenn das Wasser zum Barbieren nicht heiß genug ist oder wenn ein dunkles Geheimnis von den falschen Ohren gehört wurde.« Aber der Pater hatte mehr auf dem Herzen. »Du warst lange nicht mehr bei der Beichte.« Jakoba biss sich auf die Lippen. Sie spürte Ärger in sich aufsteigen. »Pater, ein Kindsmörder läuft ungestraft durch die Stadt und ihr sorgt euch um meine Sünden?« »Ich danke Ihnen. Und wenn Sie noch etwas über die Bücher erfahren möchten oder eins erwerben möchten, die gibt's da drüben. Ich bin am Stand des Burgenweltverlages in der Halle 2. Also wenn Sie Fragen über das alte München, über Recherchen oder über die Schäffler haben, freue ich mich, Sie dort zu sehen. Dankeschön.«
Ja, ich wünsche...
Es ist nicht an.
Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag im Namen des Residenzverlages. Ich möchte Ihnen heute Erika Blucher präsentieren. Sie ist, wie Sie alle wissen, eine absolute Ausnahmekünstlerin, eine Bestseller-Autorin und sie wird heute aus ihrem neuesten Werk lesen, das Gegenüber heißt. Und es ist die berührende Geschichte zwei sehr unterschiedlicher Frauen von Henriette Lauber, die sehr zurückgezogen in höhere
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.